Fünftes Kapitel: Der Prügler.
Josef K. hat bis spät abends gearbeitet und will das Gebäude verlassen, als er Geräusche aus einem Raum hört, der als Rumpelkammer dient.
Das erinnert mich sofort an den Dachboden.
Und das ist ganz sicher kein Zufall. Denn es handelt sich wieder einmal um einen dunklen und niedrigen Raum. Als Josef K. die Tür öffnet, erkennt er zwei ihm bekannte Personen, die beiden Wächter Franz und Willem. Im Raum ist noch ein dritter Mann, der in einer Art Lederanzug steckt. Ein Prügler. Franz und Willem sollen bestraft werden und machen Josef K. dafür verantwortlich. Die Strafe müsse erfolgen, weil sich K. in der Öffentlichkeit über sie beklagt hat. Auch werde man sie nicht mehr befördern.
Die beiden sind jetzt also die Unterlegenen. Im Gegensatz zum Beginn, als sie Josef K. verhafteten.
Und noch mehr. Sie versuchen bei Josef K. Mitleid zu erregen. Das klappt sogar beinahe. Josef K. zückt die Brieftasche, um die beiden loszukaufen. Denn für ihn sind die beiden nicht schuldig, sondern...
Schuldig ist die Organisation. Schuldig sind die hohen Beamten.
Josef K. verkündet sogar, wenn der Prügler einen hohen Richter schlagen würde, dann würde er ihm dafür noch Geld geben. Dem Prügler ist es allerdings völlig egal, wen er prügelt.
Ich bin zum Prügeln angestellt, also prügle ich.
Ziemlich gruselige Szene.
Ja, durch die Bedrohung und durch die Haltung des Prüglers. Aber zugleich ist die Szene auch komisch. Erstens durch die Beschreibung von Willem. Er ist ziemlich fett, weil er immer das Frühstück der Verhafteten vertilgt. Durch seine Fettschicht spürt er kaum die Schläge. Und zweitens wird gesagt, dass er, fett wie er ist, nicht zum Prügler aufsteigen kann.
Was passiert weiter?
Als der Wächter Franz zu schreien beginnt, wirft K. schnell die Tür zu.
Weshalb das denn? Er wollte doch helfen.
Ein Bankdiener nähert sich und Josef K. will vermeiden, dass man ihn in Unterhandlungen in der Rumpelkammer überrascht.
Eine eigenartige Begründung.
Es wird noch bizarrer. Am nächsten Tag kommt Josef K. nach Dienstschluss wieder an der Rumpelkammer vorbei, öffnet erneut die Tür und er sieht die gleiche Szene wie am Tag zuvor. Den Prügler mit der Rute, die Wächter, die zu klagen beginnen, die Kerze auf dem Regal.
Hilft K. diesmal?
Nein, wieder wirft er die Tür zu, bittet jedoch diesmal den Diener, die Rumpelkammer aufzuräumen. Das wird ihm für den nächsten Tag versprochen.
Sechstes Kapitel: Der Onkel.
Das nächste Kapitel beginnt wieder mal in der Bank. Ein Onkel von Josef K. kommt in die Bank und beginnt gleich, auf ihn einzureden.
Was erfährt man über den Onkel?
Er ist ein kleiner Grundbesitzer, der auf dem Lande wohnt. Wenn er in der Stadt ist, dann erwartet er von Josef K., dass er sich um ihn kümmert, ihn bei sich übernachten lässt, ihm behilflich ist und so weiter. Für K. ist er deshalb das Gespenst vom Land. Jetzt will er mit Josef K. reden, weil er von dessen Prozess gehört hat.
Wie denn das?
Die Tochter des Onkels hat davon gehört und ihrem Vater davon berichtet.
Aber Josef K. kann doch ein wenig Hilfe brauchen.
Möglich. Aber der Onkel hat vor allem Angst, dass er selbst mit hineingezogen wird. Josef solle nicht zur Schande der Familie werden. Es gelingt jedoch K., den Onkel aus der Bank zu locken.
Und was rät nun der Onkel?
Er schlägt seinem Neffen vor, zu ihm aufs Land zu kommen und sich so dem Gericht zu entziehen. Das möchte Josef K. auf keinen Fall. Er will den Prozess, der nicht vor einem gewöhnlichen Gericht geführt werde, mit aller Kraft selbst betreiben. Diese aktive Haltung begrüßt der Onkel und er schlägt einen Anwalt vor, seinen ehemaligen Mitschüler, den Advokaten Hult. Und schon winkt der Onkel ein Auto heran und sie fahren zu Hult, einem Verteidiger und armen Advokat. Übrigens wohnt Hult im selben Vorort, in dem sich auch die Gerichtskanzleien befinden.
Sechstes Kapitel: Leni.
Beim Haus des Advokaten angekommen, wird ihnen mitgeteilt, dass der Advokat krank sei. Sie werden erst nach einer Weile von Leni, dem Dienstmädchen, hereingelassen. Das Haus ist dunkel, nur von Kerzen erleuchtet. Der Advokat liegt tatsächlich krank im Bett, empfängt jedoch die beiden. Er verkehrt in Gerichtskreisen und hat bereits vom Prozess K.s gehört. Als sie reden, hört eine Person im Hintergrund zu, der Herr Kanzleidirektor, dem der Advokat schließlich Josef K. und seinen Onkel vorstellt.
Also der Advokat, der Josef K. vertreten soll, verkehrt selbst in Gerichtskreisen und wohnt in der Nähe des Gerichts, Auch sitzt der Kanzleidirektor mit im Zimmer, während der Advokat mit Josef K. redet.
Ja, genau.
Aber wird der Advokat denn K. überhaupt vertreten können?
Im Moment wissen wir das nicht, denn Leni unterbricht das Gespräch, lockt Josef K. aus dem Zimmer und macht sich an ihn heran. Dies findet in der Kanzlei des Advokaten statt, ein hohes, großes Zimmer. Auffällig ist ein großes Gemälde, das in diesem Raum hängt.
Sechstes Kapitel: Das Gemälde im Haus des Advokaten Huld.
Das Gemälde stellt eine gewisse Nähe zum Gericht her. Es zeigt nämlich das Porträt eines Mannes im Richtertalar. Dieser sieht so aus, als würde er jeden Moment aufspringen und etwas Entscheidendes verkünden, vielleicht ein Urteil.
Wie reagiert K. auf dieses Gemälde?
Er bezieht das Bild auf sich und sagt:
Vielleicht ist das mein Richter.
Leni kennt den Mann auf dem Bild. Es ist ein Untersuchungsrichter, ein kleiner und eitler Mann, der sich viel größer hat zeichnen lassen. Josef K. ist von dieser Auskunft enttäuscht. Er hatte gehofft, dass ein hoher Richter auf dem Gemälde zu sehen sei, aber
die hohen Beamten verstecken sich.
Es ist also nicht sein Richter auf dem Gemälde, wie K. vermutet hatte?
Nein, jedenfalls keiner, der ein Urteil sprechen könnte. Leni meint übrigens, man könne sich gegen das Gericht nicht wehren und verlangt, dass Josef K. ein Geständnis ablegt, um so zu entkommen. Auch dafür brauche man fremde Hilfe, sagt sie. Diese bietet sie ihm an. Und sie bietet sich selbst an.
Also, Leni will Josef K. dazu verführen, ein Geständnis abzulegen, obwohl er nichts zu gestehen hat. Und sie will ihn sich gefügig machen, richtig?
Wieder mal sehr richtig. Sie gibt ihm einen Hausschlüssel, eine Aufforderung, sie zu besuchen. Als Josef K. das Haus verlässt, bekommt er Ärger. Der Onkel hat vor dem Haus auf ihn gewartet und macht ihm große Vorwürfe wegen Leni. Das sei doch die Geliebte des Advokaten.
Siebentes Kapitel: Zum Ablauf der Gerichtsverfahren.
Wir kommen zum längsten Kapitel.
Es beginnt erneut in der Bank. Wir erfahren, was Josef K. durch den Kopf geht.
Aha, der Prozess beschäftigt ihn also doch.
Ja. K. überlegt, ob er selbst eine Verteidigungsschrift verfassen sollte und ob es wirklich sinnvoll sei, sich von Dr. Huld verteidigen zu lassen. K. findet, Huld habe in seiner Sache nicht viel erreicht und er spreche zu wenig mit ihm. Er rede vor allem selbst, und zwar langweilig, oder er gebe sinnlose Ermahnungen.
Das ist jetzt lediglich K.s Meinung, nicht?
Stimmt. Es sind Josef K.s Gedanken. Zum Beispiel auch darüber, dass ihm der Advokat einerseits berichtet hatte, die erste Eingabe sei fast fertig und sei sehr wichtig. Andererseits hat Huld darauf aufmerksam gemacht, wie selten erste Eingaben bei Gericht überhaupt gelesen werden.
Erfahren wir überhaupt etwas darüber, wie so ein Verfahren abläuft?
Wir erfahren viel über Verbote und Geheimnisse. Josef K. hat von Huld Folgendes erfahren. Erstens ist per Gesetz keine Verteidigung gestattet. Sie ist nur geduldet. Zweitens entscheidet das Gericht, ob ein Verfahren öffentlich ist oder nicht. Meistens läuft es nicht öffentlich ab. Drittens ist die Anklageschrift geheim. Weder der Angeklagte noch der Verteidiger kann sie einsehen. Und viertens wird sogar das Verfahren selbst vor dem Angeklagten geheim gehalten.
Damit weiß der Angeklagte weder, wessen er angeklagt ist, noch begreift er das Verfahren. Und der Verteidiger weiß nicht, in welcher Sache er verteidigen soll.
Stimmt genau. Ein Verteidiger muss die Anklagepunkte im Verlaufe des Verfahrens erraten.
Und worin besteht die Aufgabe der Advokaten bei Gericht, wenn man sie dort nur duldet?
Dulden ist zu milde. Das Gericht verachtet sie. Dr. Huld sagt zu K., das könne man am schändlichen Zustand des Advokatenzimmers sehen.
Siebentes Kapitel: Advokaten im Gerichtsorganismus.
Wie handeln denn nun die Advokaten in diesem Gerichtsvorgang?
Huld sagt, dass die meisten Advokaten persönliche Beziehungen zu kleinen Angestellten des Gerichts pflegen. Sie bestechen sie und horchen sie aus. Er selbst habe jedoch eine andere Strategie.
Und zwar welche?
Huld findet, nur ehrliche persönliche Beziehungen mit höheren Beamten hätten wirklichen Wert. Allerdings kennt er nur deren untere Ränge.
Aha, das erinnert mich an den ersten Besuch Kars bei Huld. Dort saß doch ein Kanzleidirektor mit im Zimmer.
Und das ist typisch. Denn Huld sagt, dass er selbst gar nicht zum Gericht gehe. Die Beamten kommen zu ihm.
Weshalb denn das?
Huld kennt die Bevölkerung, im Gegensatz zu den Beamten. Er liest die Akten vom Gericht und gibt den Beamten einen guten Rat.
Halt mal, du hast doch vorhin berichtet, dass die Akten geheim sind.
An dieser Stelle heißt es, dass weder der Angeklagte noch der Verteidiger Einsicht in alle Akten nehmen dürfen. Und auch für die unteren Beamten ist das Verfahren geheim. Sie dürfen sich nur mit einem kleinen Teil des Prozesses befassen, der
vom Gesetz für sie abgegrenzt ist.
Rächen sich die Advokaten an den Beamten?
Nein, sie fürchten die rachsüchtige Beamtenschaft. Ihre Devise lautet:
Nur keine Aufmerksamkeit erregen.
Stimmt ja. Sie sind ja nur vor Gericht geduldet.
Ja, ein Einzelner kann abstürzen. Dagegen bleibt der große Gerichtsorganismus ewig in der Schwebe. Das heißt, unverändert.
Und was heißt das für K? Lässt er sich weiter von Huld vertreten?
Huld wirbt für sich. K solle ihn nicht stören. Und er macht ihm Hoffnung. Sein Fall sei so etwas wie eine reine Wunde. Das heißt, relativ unkompliziert.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind das alles Überlegungen und Erinnerungen von K. Wie entscheidet er sich denn nun?
K kommt zu folgendem Fazit. Erstens, Huld ist kein geeigneter Verteidiger. Zweitens, er, K., müsse selbst eingreifen. Und drittens, er, K., müsse vor allem jeglichen Gedanken an eine mögliche Schuld von vornherein ablehnen.
Es gab keine Schuld.
Siebentes Kapitel. Der Fabrikant empfiehlt Titorelli.
Das Kapitel geht damit weiter, dass Josef K. wieder einmal versucht, eine Eingabe zu schreiben.
Ich nehme an, er befindet sich in der Bank.
Aber ja, und er wird gestört. Herren warten auf K., der sie in Bankangelegenheiten beraten soll. K. hört kaum zu, als der erste Mann, ein Fabrikant, mit ihm über ein wichtiges Geschäft reden will. Der Direktor-Stellvertreter, der ebenfalls anwesend ist, übernimmt die Sache. Und K. kommt es so vor,
als werde über seinem Kopf von zwei Männern über ihn selbst verhandelt.
Später hört er aber dann sehr wohl zu.
Und wobei?
Der Fabrikant sagt zu Josef K., er hätte eine kleine Mitteilung für ihn.
Aha, er weiß, dass K. einen Prozess hat.
So ist es. Und deshalb empfiehlt der Fabrikant einen Mann namens Titorelli. Der könnte helfen.
Titorelli? Das klingt nach Zauberkünstler. Wer ist das?
Titorelli ist ein Porträtmaler und arbeitet für das Gericht. Später erfahren wir, dass er Gerichtsmaler ist, dass er diese Verbindung zum Gericht von seinem Vater geerbt hat.
Was heißt denn das?
Er kennt viele geheime Regeln für das Malen der verschiedenen Beamtengrade und damit sei seine Stellung unerschütterlich.
Nimmt K. die Empfehlung des Fabrikanten an?
Ziemlich schnell sogar. Er verlässt das Büro noch in der Arbeitszeit, um den Maler aufzusuchen.
Siebentes Kapitel. Im Atelier des Kunstmalers Titorelli.
Und das Atelier befindet sich wieder einmal in einer Vorstadt, vermute ich.
Aber ja, jedoch liegt diese den Gerichtskanzleien vollständig entgegengesetzt und es ist eine noch ärmere Gegend. Als K. ins Haus tritt, trifft er auf viele Mädchen.
Das erinnert doch sofort an seinen Besuch im Untersuchungsgericht und bei Huld. Und ich wette darauf, dass es wieder mal im Dachgeschoss liegt.
Aber ja, es ist ein elendes, kleines Zimmer. In der Mitte steht eine Staffelei mit einem noch verhüllten Gemälde.
Natürlich das Porträt eines Richters.
Und zwar auffallend ähnlich dem Gemälde im Arbeitszimmer von Huld. Dieses hier zeigt außerdem noch eine zweite Figur. Die Gerechtigkeit und die Siegesgöttin in einem. K. meint dazu, das sei keine gute Kombination. Die Gerechtigkeit müsse sich in Ruheposition befinden, weil sonst die Waage in ihrer Hand schwankt. Damit sei kein gerechtes Urteil möglich.
Ist das Gemälde wie auch das andere bei Huld eine Auftragsarbeit?
Titorelli hat sogar auf Anweisung gezeichnet. Der Richter sitzt auf einem Thronsessel, wie ein Gerichtspräsident. Mit der Realität habe das jedoch gar nichts zu tun, sagt Titorelli.
Es ist eine Erfindung und ich vermute, der Auftraggeber ist eitel.
Du erinnerst dich ja gut an die Bemerkung, die Leni gemacht hat. Übrigens bemerkt K. auch in diesem Zimmer die schlechte, drückende Luft.
Also ist das Gericht in der Nähe. Durch Kennzeichen wie stickige Luft, winziger Raum. Der Richter auf dem Gemälde.
Aber Titorelli ist ja auch ein Vertrauensmann des Gerichtes. Deshalb ist K. gekommen. Und er will wissen, ob K. unschuldig ist.
Ich bin vollständig unschuldig.
Wird Josef K. hier verhört?
Vielleicht. Aber Titorelli klärt K. auch darüber auf, dass für das Gericht immer eine Schuld feststehe. Und er findet, dass K. noch keinen Überblick über das Gericht habe. Und er sagt ihm,
es gehört ja alles zum Gericht.
Aber dann sagt der Maler doch auch, dass K. diesen Überblick gar nicht benötigt, weil er unschuldig sei.
Tja, dabei wissen wir, dass dies völlig egal ist. Denn für das Gericht steht die Schuld fest.
Verworren.
Stimmt. Titorelli erklärt jedenfalls K., dass er ihm helfen werde.
Ich allein hole sie heraus.